Ja, vielen Dank, lieber Paul, für die liebe Begrüßung. Liebe Gemeinde Bamberg, es ist mir eine große Freude und eine Ehre, heute wieder bei euch zu sein. Es ist schon einige Monate her, dass ich bei euch war. Es ist auch das erste Mal, dass ich in diesen Räumen bin. Und ich freue mich immer, wenn ich Gottes Wort austeilen darf. Und es hat mich auch gefreut, als Paul mir geschrieben hat, dass ihr auch teilgenommen habt an den 10 Tagen des Gebets. Und ich hoffe, dass euer Herz durch diese 10 Tage des Gebets heute noch mehr offen ist für Gottes lebendiges und heiliges Wort. Die Predigt, die ich heute mitgebracht habe, ist Teil einer Predigtreihe, die wir bei uns in der Gemeinde Marienberg begonnen haben, eine Predigtreihe über das Buch Das Leben Jesu. Und wer heute Nachmittag vielleicht ein bisschen die Predigt vertiefen möchte, den kann ich empfehlen, das Leben Jesu, das Kapitel 23 zu lesen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und die Grundlage der Predigt bilden nur 2 Verse. 2 Verse im Markus-Evangelium. Und die möchte ich gerne zu Beginn mit euch lesen. Und ich lade euch ein, eure Bibeln in die Hand zu nehmen und mit mir aufzuschlagen, das Markus-Evangelium, und hier gleich zu Beginn in Kapitel 1 2 Verse zu lesen. Und zwar die Verse 14 und 15. Dort heißt es: Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. In Vers 14 heißt es, dass Jesus nach Galiläa kam. Das ist jetzt eine Aussage, wenn man die Bibel liest, da denkt man sich nichts dabei und liest gleich weiter. Aber hinter dieser unscheinbaren Aussage steckt eine tiefe und traurige Wahrheit. Von wo kam Jesus? Er kam aus Judäa. Jesus hat Judäa verlassen und hat seinen Dienst in Galiläa weitergeführt. Er hat sein Wirkungsgebiet aber nicht ohne Grund gewechselt. Doch bevor ich auf diesen Grund eingehe, möchte ich mit euch noch kurz ein wenig Geografieunterricht betreiben, der uns hilft, noch tiefer in diese Geschichte einzusteigen. In der römischen Zeit wurde Israel in 3 Provinzen aufgeteilt. Es war einmal Judäa, es war Galiläa und es war Samaria. Oder Samarien. Und ich hätte euch jetzt gern eine PowerPoint-Folie gezeigt mit dem Gebiet Israel und diesen 3 Provinzen, aber das geht jetzt leider nicht. Deswegen nur mündlich. Zuerst zu Judäa. Ich möchte ganz kurz diese 3 Provinzen durchgehen. Judäa, auf Hebräisch heißt diese Region im Süden Israels Jehuda und bedeutet wörtlich Land der Juden. Hier wurde Jesus in Bethlehem geboren. Hier lag Jerusalem als Zentrum mit seinem prächtigen Tempel. Und hier predigte Johannes der Täufer in der Wüste. Und in Judäa wurde auch Jesus im Jordan getauft. Kurz zu Samaria. Das ist die Bergregion zwischen Judäa und Galiläa. Und die Samariter, wie ihr sicherlich wisst, sie wurden von den Juden, vor allem von den Juden in Israel, sie wurden in Jerusalem, sie wurden verachtet. Da die Samariter den Tempeldienst in Jerusalem ablehnten und ihre eigenen Opferstätten hatten auf dem Berg Gerizim. Das sieht man dann auch später, als Jesus mit der Frau am Samariter, mit der Samariterin zusammengestoßen ist, wie sie verachtet wurde von den Jüngern. Noch kurz zu Galiläa. Diese Region im Norden Israels heißt auf Hebräisch Ha-Galil. Das ist eine Abkürzung von Galil Ha-Goyim, was wörtlich Bezirk der Heiden bedeutet. Hier lebten deutlich mehr Heiden als in Judäa, als im Süden. Hier ist Jesus in Nazareth aufgewachsen und hat die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Nazareth liegt zu ca. 100 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Und hier in Galiläa begann Jesus auf einer Hochzeit in einem kleinen Dorf namens Kana seinen Dienst. Und hier liegt auch der See Genezareth, an dem viele biblische Geschichten stattfinden. Einen wichtigen Punkt möchte ich hier festhalten. Der größte Teil des Volkes Gottes lebte im Süden von Israel, in Judäa. Hier waren die hoch angesehenen Pharisäer und Schriftgelehrten zu Hause. Jesus ist öfter zwischen Judäa und Galiläa hin und her gereist. Doch dieses Mal blieb er eine längere Zeit von Judäa fern und fokussierte sich in seinem Dienst auf Galiläa. Aber warum hat er Judäa und Jerusalem, den Tempel, verlassen? Judäa hatte großes Vorrecht, denn hier ist zuerst das Kommen des lang ersehnten Messias verkündet worden. Hier wurde dem Priester Zacharias im Tempel in Jerusalem die Geburt des Vorläufers des Messias offenbart, Johannes der Täufer. Hier verkündigten Engel auf den Hügeln von Bethlehem die Geburt Jesu. Hier nach Jerusalem kamen die Weisen aus dem Morgenland, um dem neugeborenen König zu huldigen. Und hier bezeugten Simeon und Hanna Jesu Göttlichkeit, als Maria und Josef ihr Kind zur Weihe in den Tempel brachten. Hier hörte das ganze Land das klare Zeugnis von Johannes dem Täufer. Hier in Judäa verbrachte Jesus einen Großteil seines bisherigen Dienstes. Bei der Reinigung des Tempels leuchtete seine Göttlichkeit auf. Und am Teich von Bethesda heilte er auf wundersame Weise einen jahrzehntelangen Kranken. Und im anschließenden Verhör vor dem Hohen Rat bestätigte Jesus, was sein Dienst zuvor schon bekundet hatte, nämlich dass er der Sohn des Allmächtigen war. Jerusalem und Judäa, sie hatten eine vorrangige Stellung in Jesu Dienst gehabt. Doch nun kommt die traurige Reaktion. Ich möchte euch zwei Absätze vorlesen aus dem wunderbaren Buch Das Leben Jesu, Seite 215, 216. Dort heißt es: Hätten die führenden Männer Israels Christus angenommen, dann würde er sie dadurch geehrt haben, dass sie als seine Boten das Evangelium in die Welt hinaustragen sollten. Ihnen wurde die erste Gelegenheit gegeben, Herolde des Reiches und der Gnade Gottes zu werden. Das Volk Israel aber erkannte nicht die Zeit, in der es heimgesucht wurde. Der Neid und das Misstrauen der jüdischen Führer wuchsen zu offenem Hass an und die Herzen des Volkes wandten sich von Jesus ab. Der Hohe Rat wies Jesu Botschaft zurück und war fest entschlossen, ihn zu töten. Und jetzt kommt ein entscheidendes Wort. Deshalb verließ Jesus Jerusalem, die Priester, den Tempel, die religiösen Führer und all die Leute, die im Gesetz unterwiesen waren, und wandte sich anderen Menschen zu. Ihnen wollte er seine Botschaft verkündigen und aus ihnen jene aussondern, die sein Evangelium zu allen Völkern tragen sollten. Jesus verließ Jerusalem und Judäa also nicht, weil Galiläa so schön war, im Gegensatz zu Judäa, sondern weil sowohl die Führer als auch das Volk ihr Herz vor ihrem Schöpfer und ihrem einzigen Erlöser verschlossen hatten. Er verließ die nach außen hin besonders Frommen und wandte sich nun dem Bezirk der Heiden zu, Ha-Galil, Galiläa. Er wandte sich denen zu, die von den Rabbinern in Jerusalem als ungesittet und ungebildet verachtet wurden. Bei der Ausarbeitung der Predigt habe ich mich gefragt, als ich diese Geschichte gelesen habe, als mir das so klar wurde, warum Jesus Judäa und den Tempel verlassen hatte, habe ich mich gefragt, was Jesus eigentlich mit uns Adventisten tun würde, mit uns Schriftgelehrten, die wir die Schrift doch so gut kennen, im Gegensatz zu anderen. Was würde er mit uns tun? Würde Jesus bei uns offene Türen, ein offenes Herz finden für seine frohe und befreiende Botschaft? Oder würde er uns auch voller Trauer verlassen, weil wir nur nach außen hin fromm sind und sich lieber denen zuwenden, die in unseren Augen ungläubig sind? Die Antwort darauf möge jeder bei sich selbst suchen. Aber das muss man sich mal vorstellen, was hier geschehen ist. Jesus hat die hochgebildeten Theologen verlassen, weil er mit ihnen nichts anfangen konnte. Sie hätten die ersten Boten der frohen Botschaft sein können. Sie hatten so gute Voraussetzungen. Viele von ihnen kannten das Alte Testament, also die damals bekannte Bibel, auswendig. Doch es fehlte ihnen etwas sehr Entscheidendes: die Bereitschaft, sich vor Gott zu demütigen und sich von ihm ein neues Herz schenken zu lassen. Wie traurig muss Jesus das gemacht haben? Wie traurig muss Jesus Judäa verlassen haben? Die Zusammensetzung der 12 Apostel, sie wäre wahrscheinlich ganz anders gewesen, wenn die führenden Männer aus dem Volke Gottes ihren Erlöser angenommen hätten. In diesem traurigen Punkt steckt aber auch eine gute Nachricht für alle, die die Bibel nicht so gut kennen wie die Theologen. Ihr Lieben, lasst euch von Satan nicht einreden, dass Gott euch nicht gebrauchen kann. Gott kann mit jedem, der sich ihm voll und ganz zur Verfügung stellt, mehr anfangen als mit hochgebildeten, aber unbekehrten Theologen. In Apostelgeschichte 4, da lesen wir, dass der Hohe Rat, also die führenden Theologen aus dem Volke Gottes, sich über die Apostel Petrus und Johannes wunderten. Ja, warum wunderten sie sich denn über sie? Weil sie merkten, dass sie einfache und ungelehrte Leute waren. Doch der entscheidende Punkt bei diesen Ungelehrten war, sie hatten Jesus in ihrem Herzen. Weiß vielleicht jemand von euch, welches griechische Wort im Original in diesem Vers, in Apostelgeschichte 4, Vers 13, für Petrus und Johannes verwendet wird? Hat es jemand vielleicht schon mal gehört? Dort heißt es, sie waren Idiotes. Sie waren Idiotes. Und deswegen hat sich der Hohe Rat auch so gewundert. Biblisches Wissen allein mag es auch noch so beeindruckend groß sein, macht einen weder zu einem brauchbaren Werkzeug in der Hand Gottes, noch macht es einen zu einem Kind Gottes. Sondern allein die Annahme Jesu als Herrn und Heiland. Die Kombination natürlich aus biblischem Wissen und Hingabe an Jesus ist natürlich am besten. Es ist nicht umsonst, dass mit Abstand die meisten Schriften im Neuen Testament von Paulus stammen, der ein hochgebildeter Theologe war, aber dessen Herz voll und ganz Jesus gehörte. Deswegen möchte ich uns aufrufen, auch mir, dass wir mit Hingabe Gottes Wort studieren, dass auch wir ein brauchbares Werkzeug in Jesu Händen sind. Jetzt ganz interessant, was hat Jesus in Galiläa gemacht, als er dort angekommen ist? laut Markus 1, Vers 14 und 15. Er verkündigte das Evangelium. Und diese beiden Textstellen sind ganz interessant, weil man hier erkennen kann, was das Evangelium denn beinhaltet hat, das Jesus verkündet hat. Laut Vers 15 waren es 4 Punkte. Einmal, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Zu jedem einzelnen von diesen 4 Punkten könnte man leicht eine oder mehrere Predigten ausarbeiten. Doch ich möchte heute in dieser Predigt nur auf ein paar wichtige Aspekte mit euch eingehen. Und ich möchte diese 4 Punkte so nach und nach durchgehen. Der erste Punkt: Die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit ist erfüllt? Es gibt nur eine einzige zeitliche Prophezeiung auf den Messias hin. Und diese finden wir, ich denke, wie die meisten von euch sicherlich wissen, im so wichtigen Buch Daniel, auf das Jesus uns im Neuen Testament explizit hinweist. Die Zeit, von der Jesus hier spricht, die erfüllt war, umfasst den Zeitabschnitt, den der Engel Gabriel dem Propheten Daniel offenbart hatte. Es handelt sich um die bekannten 70 Jahrwochen aus Daniel 9, die im Jahr 457 vor Christus mit dem Erlass zur Wiederherstellung Jerusalems begannen. Nach 69 Wochen, nach 483 Jahren also, sollte der Messias, der Gesalbte, in Erscheinung treten. Und diese Prophezeiung erfüllte sich, als Jesus im Jahr 27 nach Christus mit dem Heiligen Geist bei seiner Taufe gesalbt wurde. Und kurze Zeit später begann Jesus seinen Dienst. Von nun an hieß es: Die Zeit ist erfüllt. Ein wichtiger Punkt, den ich hier festhalten möchte. Es gibt viele Christen, die mit der Prophetie leider nichts anfangen können. Und es gibt leider auch Adventisten, bei denen es so ist. Doch bei Jesus war die prophetische Botschaft nicht nur ein Teil des Evangeliums, das er verkündigt hat, sondern das Evangelium, das Jesus verkündigt hat, gründete sich auf die Prophetie. Die Zeichen der Zeit waren quasi das Fundament seiner Verkündigung. Gott hat uns die Prophetie nicht gegeben, damit wir Angst haben, sondern damit unser Glaube gestärkt wird. Und ich bin Gott sehr dankbar für die Prophetie, die in meinen Augen spannender ist als jeder Hollywood-Film, den ich früher gesehen habe. Und ohne die Prophetie würde ich heute nicht hier stehen. Durch die Prophetie habe ich Jesus, meinen Herrn und Erlöser, kennengelernt. Die Prophetie ist fest verbunden mit dem Evangelium. Fest verbunden. Der zweite Punkt. Nachdem Jesus bei seiner Predigt der frohen Botschaft mit der Prophetie begonnen hat, lenkt er den Blick auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und genau das Gleiche sollen auch wir tun. Wenn wir das Interesse der Menschen geweckt haben durch die Prophetie, dann sollen wir ihren Blick auf das Reich Gottes lenken, auf Jesus Christus. Nie zuvor hatte es für die Welt eine solche Zeit gegeben. Durch Jesus Christus war der Himmel buchstäblich zu uns Menschen herabgestiegen. In Römer 8 lesen wir in Vers 32, dass Gott der Vater seinen Sohn für uns alle dahingegeben hat und uns mit ihm alles schenken möchte. Und in Kolosser 2 heißt es, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. In dem größten Geschenk aller Zeiten, in Jesus Christus, hat Gott aus unendlicher Liebe uns Menschen den ganzen Himmel ausgeschüttet. Den ganzen Himmel. Was kennzeichnet denn das Reich Gottes? Ich denke, einige von euch kennen sicherlich diese Bibelstelle, in der das Reich Gottes definiert wird. Römer 14, Vers 17. Dort heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das sind drei wesentliche Kennzeichen des Reiches Gottes. Gerechtigkeit, Friede und Freude in purer Reinheit. Und genau dies hat Jesu Leben hier auf Erden gekennzeichnet. Er hat ein Leben vollkommener Gerechtigkeit geführt. Und nicht umsonst wird er im Alten Testament als Friedefürst bezeichnet, in Jesaja 9, Vers 5. Und wenn Jesus auch am Ende seines Lebens sehr viel gelitten hat, war er doch ein Mann der Freude. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es so schön über Gott: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wohin Jesus auch kam, schreibt Ellen White, brachte er nicht nur Heil und Frieden mit, sondern verbreitete auch Freude und Frohsinn. All diese Kennzeichen des Reiches Gottes hat Jesus uns vollkommen vorgelebt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gerechtigkeit, Friede und Freude sind drei wesentliche Merkmale des Charakters Gottes. Er ist die Quelle der Gerechtigkeit. Er ist die Quelle des Friedens und er ist die Quelle der Freude. Ohne Gott und sein gnädiges Wirken würde es überhaupt gar keine Gerechtigkeit geben. Es würde gar keinen Frieden geben und es würde keine wahre Freude geben. Das, was das Reich Gottes so unbeschreiblich schön macht, ist Gott selbst, die Quelle jeglichen Glücks. Der dritte Punkt bei der Verkündigung des Evangeliums lautet: Tut Buße. Die ersten beiden Punkte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, sie stellen eine Information für die Zuhörer dar. Jetzt die nächsten beiden Punkte: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist nicht nur eine Information, sondern das stellt die Reaktion dar von den Menschen, die Gott sich so sehnlich wünscht. Was bedeutet denn eigentlich Buße tun? Wer von euch die Schlachter 2000 Bibel hat, hat vielleicht eine Fußnote darin stehen, in der wir eine sehr gute Definition davon finden. Dort heißt es: Kehrt von Herzen um zu Gott. Kehrt von Herzen um zu Gott. Mir wurde von meinem Bibellehrer Buße tun immer so schön mit drei Schritten erklärt: Erkennen, bekennen und sein lassen. Die Sünde erkennen, die Sünde bekennen und die Sünde sein lassen. Buße tun. Diesen Aufruf zur Buße, wir finden ihn immer wieder in Gottes Wort. Und ich möchte euch nur ein paar Beispiele geben. In Apostelgeschichte 3 lesen wir in Vers 19: Tut nun Buße und bekehrt euch. Wahre Buße führt zu einer Bekehrung, zu einem neuen Leben. Wahre Buße führt zu einer Erweckung, wie wir es in den 10 Tagen des Gebets gelesen haben. Einen starken Aufruf zur Buße, zur Umkehr, und den möchte ich gerne mit euch lesen, den haben wir erst vor 2 Wochen in der Lektion gehabt. Schlag mit mir bitte mal Jesaja auf. Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1. Und dort erstmal die Verse 16 und 17. Und hier spricht Gott zu seinem Volk: Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Und im nächsten Vers finden wir dann das bekannte und wunderbare Versprechen Gottes aus seiner großen Gnade heraus. Vers 18. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wahre Buße führt nicht nur zur Vergebung unserer Sünden, sondern sie drückt sich auch in unseren Taten aus. Johannes der Täufer, der wie Jesus das Volk immer wieder zur Buße aufgerufen hat, ermahnte die Schriftgelehrten: Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Matthäus 3, Vers 8. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Also wahre Buße führt zu einer Frucht in unserem Leben, die andere Menschen sehen können. Letztes Beispiel. In der berühmten Pfingstpredigt, in der Apostelgeschichte 2, wird Petrus von den Zuhörern gefragt, nachdem die frohe Botschaft ihr Herz berührt hat, was sie denn tun sollen. Und die Antwort von Petrus ist kurz, aber klar und deutlich. Tut Buße. Und ein jeder von euch lasse sich taufen. Wahre Buße führt zu einem Liebesbund mit Jesus. In der Taufe bekenne ich durch Untertauchen, dass der alte Mensch stirbt und ich mit Jesus ein neues Leben beginne, in einem neuen Leben auferstehe. Buße tun hat als Folge einen neuen Menschen. Und Jesus sehnt sich so sehr danach, dass wir sein Liebesangebot zur Umkehr, zur Erweckung annehmen. Er wartet nur darauf. Ich möchte euch einen schönen kleinen Absatz aus dem Buch Patriarch und Propheten, Seite 141 vorlesen. Mit tieferem Mitleid, als es irdische Eltern ihren Kindern gegenüber, die auf schlechte Wege geraten sind, haben können, wartet der Heiland darauf, dass ihm auf seine angebotene Liebe und Vergebungsbereitschaft eine Antwort gegeben wird. Er ruft den Irrenden zu: Bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren. Ich möchte euch so gerne erwecken. Lasst mich doch. Lasst mich doch. Wessen Werk ist denn wahre Buße? Es ist voll und ganz Gottes Werk. Voll und ganz. In Römer 2, Vers 4 fragt Paulus: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott geht uns aus Liebe nach und ruft uns zur Umkehr und möchte uns mit liebevollen Banden zu sich ziehen. Näher und näher, mein Gott, zu dir. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns auch ziehen zu lassen. Diesen Aufruf Gottes, diese Einladung auch anzunehmen. Warum ist Buße tun denn so wichtig? Warum erwähnt Gott das immer und immer wieder? Warum ruft er uns immer und immer wieder dazu auf? Weil es ohne Buße, ohne Herzensveränderung unmöglich ist, unmöglich, dass wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht schauen können. Weil Gott uns so sehr liebt und uns nicht verlieren möchte, sondern uns bei sich haben möchte in Ewigkeit, ruft er uns auch immer wieder zur Umkehr auf. Dass wir ablassen von allem Bösen. Bekehrt euch. Bekehrt euch. Der vierte und letzte Punkt bei der Verkündigung des Evangeliums ist, glaubt an das Evangelium. Das ist ein ganz einfacher Punkt, oder? Glaubt an das Evangelium. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch glaubt an das Evangelium? Hebt mal bitte eure Hand. Braucht ihr jetzt nicht machen. Aber ich glaube, jeder Einzelne würde seine Hand heben. Also ich hoffe, dass ihr eure Hand heben würdet. Ein ganz einfacher Punkt. Wirklich? Ist der wirklich so einfach? Ich hoffe, ihr könnt in ein paar Minuten immer noch eure Hand heben. Lasst uns mal einen sehr bekannten Vers aufschlagen. Die meisten von euch kennen ihn auswendig. Das ist einer meiner Lieblingsverse, der Lieblingsvers meiner Frau. Römer 8, 28. Römer 8, 28. Die meisten von euch wissen schon, was da steht. Dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Wie viel dient uns zum Besten, wenn wir Gott lieben und dadurch seinen Willen tun? 95%? 99%? Alles. 100%. Wirklich alles. Im Vater unser lehrt Jesus uns beten, dein Wille geschehe. Warum? Ganz einfach, weil Gottes Wille stets der beste ist. In jeder einzelnen Situation in unserem Leben. In jeder einzelnen Situation in unserem Leben. Auch im Leid, auch in Enttäuschungen, auch wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Glauben wir das? Glauben wir, dass Gott wirklich in all seinen Handlungen durch und durch Liebe ist, durch und durch gerecht? Durch und durch gut? Glauben wir das wirklich? Und leben wir auch danach? Genau dies war der Glaube Jesu. Und diesen festen, unerschütterlichen Glauben möchte Jesus uns schenken. Wenn ich nur dann an Gott glaube, wenn die Sonne scheint in meinem Leben, dann ist das kein wahrer Glaube. Auch wenn es sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt hart anhört. Wenn ich nur dann glaube, wenn die Sonne scheint in meinem Leben, dann ist das kein wahrer Glaube. Der nächste Vers in Römer 8 ist weniger bekannt. Ich glaube, den kennen jetzt schon weniger auswendig. Aber dieser Vers, Römer 8, 29, enthält ebenfalls einen wesentlichen Aspekt, einen wunderschönen Aspekt des Evangeliums. Dort heißt es, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich möchte unseren Blick auf einen bestimmten Teil dieses Verses lenken. Was ist Gottes Ziel mit uns? Ein sehr hohes. Wir sollen gleich sein dem Bild seines Sohnes. Wir sollen gleich sein dem Bild Jesu. In meinen Augen ist dies eines der schönsten Versprechen, eine der schönsten Verheißungen der ganzen Bibel. Eine wunderbar frohmachende Botschaft. Gott, der den Menschen einst in sein Bild erschaffen hat, er möchte dieses durch die Sünde zerstörte Bild in uns Menschen wieder aufrichten. Er möchte uns seinem heiligen Charakter immer ähnlicher machen. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Wie es in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt. Gottes Herrlichkeit soll immer mehr in uns hervorleuchten und durch uns. Viele Christen glauben, dass die frohe Botschaft die ist, dass Gottes Gesetz mit dem Kreuz abgeschafft wurde. Doch das ist alles andere als eine frohe Botschaft. Denn Gottes Gesetz ist ein Ausdruck seines wunderbaren Charakters. Ich habe euch ein starkes Zitat mitgebracht zu der Verbindung von Evangelium und Gesetz. Und hört bitte gut zu. Das Evangelium ist nicht dazu da, den Maßstab von Gottes heiligem Gesetz zu erniedrigen, sondern den Menschen so zu erhöhen, dass er dessen Vorschriften halten kann. Das Evangelium ist nicht dazu da, den Maßstab von Gottes heiligem Gesetz zu erniedrigen, sondern den Menschen so zu erhöhen, dass er dessen Vorschriften halten kann. Faith and Works, Seite 52. Was für ein wunderbares Ziel Gott mit uns Menschen doch hat. Wenn Jesus heute auf Erden leben würde, würde er auch heute predigen. Glaubt an das Evangelium. Glaubt mir doch, dass ich euch von euren Sünden befreien kann. Dass ich euch die Kraft geben kann, jede einzelne Sünde zu überwinden. Glaubt mir doch. Glauben wir dieser frohen Botschaft? Glauben wir wirklich dem Evangelium? Würden wir jetzt immer noch unsere Hand heben? Wenn wir nicht daran glauben, ihr Lieben, wenn wir nicht daran glauben, dann werden wir auch niemals, niemals, und das möchte ich betonen, die volle Kraft des Evangeliums erleben. Ein letztes Zitat. Und dieses Zitat hat mich umgehauen, als ich es das erste Mal gelesen habe. Es steht in Selected Messages, Band 3, Seite 360. Wer nicht genug Glauben an Christus hat, um zu vertrauen, dass er ihn vor dem Sündigen bewahren kann, hat nicht den Glauben, der ihm den Eintritt in das Reich Gottes verschaffen wird. Wer nicht genug Glauben an Christus hat, um zu vertrauen, dass er ihn vor dem Sündigen bewahren kann, hat nicht den Glauben, der ihm den Eintritt in das Reich Gottes verschaffen wird. Zum Schluss noch kurz ein Blick auf uns als Adventvolk. Habt ihr bei diesen 4 Punkten vielleicht auch an unseren Auftrag, an unseren göttlichen Auftrag denken müssen? Auch wir sollen der Welt das Evangelium verkündigen. Auch wir sollen der Welt verkündigen, dass das Reich Gottes nahe ist. Und ihr Lieben, es ist wirklich sehr nahe. Wirklich sehr nahe. Die prophetischen Zeichen der baldigen Wiederkunft Jesu, sie werden immer deutlicher. Sogar Weltmenschen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, erkennen, dass es so nicht mehr lange weitergehen kann. Genau wie die frohe Botschaft von Jesu ersten Kommen sich auf die Prophetie gründete, gründet sich auch die frohe Botschaft von seinem zweiten Kommen auf die Prophetie. Jesus würde auch heute noch bei der Verkündigung des Evangeliums die Prophetie als Grundlage verwenden. Und ich bin überzeugt, Jesus wäre heute ein Prediger der dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14. Diesen Auftrag hat er uns als Adventvolk gegeben. Wie Johannes der Täufer, wie Jesus und wie auch die Apostel sollen wir die Menschen aufrufen: Tut Buße. Bekehrt euch. Lasst euch erwecken. Dass sie sich vorbereiten, ihrem Schöpfer und Erlöser zu begegnen. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Doch ihr Lieben, es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem mit diesem Adventvolk. Laodicea kann keinen kraftvollen Aufruf zur Buße geben, wenn es nicht selbst erstmal Buße getan hat. Wenn es sich nicht erstmal selbst Gott von ganzem Herzen geweiht hat. Warum wird es eigentlich, wenn Gott alles neu machen wird, warum wird es eigentlich kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz mehr geben, sondern Freude, Friede und Harmonie in Ewigkeit? Ganz einfach. Weil alle Wesen dann nach dem Willen Gottes leben werden, aus Liebe zu ihm. Weil Gott dann endlich uneingeschränkt ohne Rebellion herrschen darf. Darf er auch uneingeschränkt herrschen in deinem Leben? Darf er jeden Tag auf dem Thron deines Herzens Platz nehmen? Darf er sein Reich der Liebe, in deinem Herzen aufrichten und dich dadurch auf das buchstäbliche Reich seiner Herrlichkeit vorbereiten? Darf er das? Ihr Lieben, ein Großteil der Israeliten, ein Großteil des Volkes Gottes, sie erkannten nicht die Erfüllung der Prophetie. Und sie verpassten das Reich Gottes, das ihnen mit so viel Liebe und Gnade angeboten wurde. Warum? Weil sie so voll waren von weltlichem Ehrgeiz und weltlichen Dingen. Voller Götzen in ihrem Herzen. Sie verpassten es. Ihr Lieben, und ich sage das auch zu mir: Lasst uns nicht die gleichen dummen Fehler machen wie damals das Volk Gottes. Sondern lasst uns voll und ganz Buße tun und an die wunderbare Botschaft des Evangeliums glauben. Lasst uns täglich, wie in diesen 10 Tagen des Gebets, um die Ausgießung des Heiligen Geistes bitten. Und dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Hast du Sehnsucht nach Erweckung? Der Titel der 10 Tage des Gebets. Hast du Sehnsucht danach, Jesus ähnlicher zu werden? Möchtest du mehr von Jesus in deinem Leben? Möchtest du auch der Welt zeigen, was für einen wunderbaren Gott wir haben? Möchtest du auch jeden Tag dich neu Jesus weihen und ihm dein Leben geben und ihn bitten, dass er dich verwandelt in sein wunderbares Bild, dass du ein kraftvolles Zeugnis in dieser immer dunkler werdenden Welt sein kannst? Hast du auch diesen Wunsch? Wenn du auch diesen Wunsch hast, dann lade ich dich ein, mit mir niederzuknien und mit mir ein Weihegebet zu sprechen. Mach das bitte freiwillig. Wenn du dies wirklich möchtest, so lade ich dich ein, mit mir deine Knie zu beugen vor unserem Schöpfer und Erlöser und dass wir ihm unser Leben geben. Amen. Vater, lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du uns so sehr liebst, dass du uns das Liebste gegeben hast, was du geben konntest, deinen Sohn. Und dass deine Liebe so groß ist, so unendlich groß, dass du uns mit ihm alles schenken möchtest. Dass du den ganzen Himmel uns mit Jesus schenken möchtest. Dass du uns alles Gute, alles Liebe schenken möchtest. Und danke, lieber Vater, wenn du uns etwas wegnehmen möchtest, dann dient es uns nicht zum Guten. Und hab du Lob und Dank, lieber Vater, wie viel Geduld und Gnade du mit uns Sündern hast. Dass du uns so gerne vergibst, dass du uns so gerne reinwäschst durch das Blut Jesu, dass du uns so gerne neu machst. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt seine Knie beugt. Lieber Vater, wir möchten uns dir voll und ganz weihen. Wir möchten dir voll und ganz unser Leben geben. Fülle du uns aus nach deiner Verheißung mit deinem Heiligen Geist. Mache du uns voll Geistes. Schütte du deine Liebe aus in unser Herz und verwandle du uns in das wunderbare Bild, in das du den Menschen einst geschaffen hast. Und lass uns ein helles Licht sein in dieser dunklen Welt, in dieser Zeit des Endes, in der wir leben, dass Menschen durch uns erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt, einen Gott, der uns liebt, der jeden Menschen retten möchte. Und lass uns jeden Tag, lieber Vater, dieses Gebet wiederholen. Und wenn wir es sprechen von Herzen, dieses Gebet, dann wird es eine Kraft haben, einen Unterschied ausmachen in unserem Leben. Führe und leite uns auf ewigen Wege, dass wir dich eines Tages schauen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Und ich bitte dich auch für jeden Einzelnen, der heute vielleicht nicht von ganzem Herzen seine Knie beugt oder der sitzen geblieben ist, dass du auch ihn erkennen lässt, dass es nichts Besseres gibt, keine bessere Entscheidung, die er treffen kann, als jeden Tag dir sein Leben in die Hände zu legen. Hab du Lob und Dank, lieber Vater, für alles, was du tust und für alles, was du noch tun wirst. Gelobt seist du in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.